Gott, deinen geborenen Sohn auf die Erde gesandt hast, dass du uns Menschen liebst. Herr, danke, dass du deinen eingeborenen Sohn auf die Erde gesandt hast, dass du der Mittler bist zwischen uns und Gott. Danke, Herr Jesus, dass du der Größte bist, dass du uns ein großes Vorbild als Diener bist. Und Herr, verändere uns durch dein Wort, dass wir erkennen deine Größe und dass wir danach streben, deinen Namen zu verherrlichen. Amen. Ich möchte euch am Anfang eine Frage stellen. Wer sind denn die größten Menschen dieser Welt? Und natürlich wird jeder natürlich eine andere Antwort geben als der andere, weil jeder vielleicht andere Interessen oder andere Begeisterung hat. Aber ich habe mal einfach vielleicht ein paar Vorschläge, wer die größten Menschen dieser Welt sein könnten. Vielleicht ist das Martin Luther King, der die soziale Unterdrückung oder den Rassismus bekämpfte. Oder vielleicht ist das Elvis Presley, der als King von Rock'n'Roll ist. Oder vielleicht auch im Sport Michael Jordan, der den Basketballsport so veränderte, dass er der beste Basketballspieler aller Zeiten gilt. Und in dieser heutigen Predigt geht es auch um die Größe, nämlich darum, ja? Okay, Johannes, ich habe dich vergessen, tut mir leid. Aber in der heutigen Predigt geht es auch um die Größe, nämlich darum, wie man der Größte sein kann, erlangen kann und wie man es werden kann. Und bevor wir weiter in unserem Bibeltext lesen können, in Lukas 9, Verse 46 bis 50, möchte ich vorher den Kontext erstmal erläutern oder kurz zusammenfassen, was im Kapitel 9 alles geschehen ist. Am Anfang des Kapitel 9 werden die Jünger ausgesandt von Jesus und befähigt, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben und über das Reich Gottes zu predigen. Und durch die ganzen Wundertaten und Heiligungen wurde dies in der ganzen Gegend bekannt. So, dass sogar der König Herodes fragte, wer dieser Jesus ist, und er wollte ihn auch gerne begegnen. Aber nachdem die Jünger zurückkamen, erzählten sie ganz begeistert, was sie alles getan haben, die Erlebnisse und die Wundertaten. Daraufhin zog Jesus sich mit den Jüngern zurück, doch die Volksmenge hörte es und folgten ihm nach. Jesus predigte diese Volksmenge vom Reich Gottes. Und als der Tag sich neigte, tat Jesus das Wunder mit der Speisung der 5000, mit den 5 Broten und 2 Fischen, bei dem sogar auch 12 Körbe voll mit Brocken übrig blieben. Jesus fragte auch daraufhin die Jünger, wer er denn sei, und wo Petrus die Antwort gab: Du bist der Christus. Und Jesus gebot ihnen, dass sie aber das niemandem sagen sollten. Stell dir mal vor, du wärst einer dieser Jünger. Du treibst Dämonen aus, darfst Kranke heilen, bist bei einem Menschen dabei, der 5000 Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen versorgt. Und dieser Mensch ist der Sohn Gottes. Und er verrät dir sogar ein Geheimnis, das nur ganz wenige auf der ganzen Welt wissen dürfen. Nämlich, dass er Jesus ist, der Sohn Gottes ist, und du darfst noch mit ihm Zeit verbringen. Aber in den Versen 23 bis 27 sagt Jesus zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, der muss mich bekennen. Der darf sich auch nicht für mein Wort schämen und soll bereit sein, sein eigenes Leben zu verlieren. So wird er errettet. Nach mehreren Tagen dürfen sogar 3 Jünger, Petrus, Johannes und Jakobus, mit Jesus auf dem Berg, wo sie die Stimme Gottes hörten, er ihnen das Gebot gibt, auf Jesus zu hören. Danach, wo sie die Größe Gottes erkennen durften, Am nächsten Tag kam wieder die Volksmenge zusammen zu Jesus. Und mittendrin der Volksmenge rief ein Vater eines besessenen Kindes zu Jesus. Er solle ihn doch bitte heilen. Da die Jünger konnten diesen Jungen nicht heilen und den Dämon austreiben. Jesus rief ihn herbei und heilte ihn. Und alle, die das sahen, waren tief beeindruckt von der Macht und Größe Gottes. Hier wurde die Einzigartigkeit und Größe Jesus den Menschen deutlich. Sie waren beeindruckt von dem, was Jesus alles tat. Sie erkannten, dass bei Jesus alles anders war als bei den normalen Menschen. Dass er groß und mächtig war, dass er Dinge tun konnte, die die anderen nicht tun konnten. Und in diesen wenigen Tagen haben die Jünger durch die Wundertaten Jesus sehr viel erlebt, aber durften auch selber Wunder tun. Und nach diesen ganzen Wundern sagt Jesus ihnen erneut, dass er von den Menschen sich kreuzigen lassen werde. Aber die Jünger haben das nicht verstanden. Und sie fragten auch nicht danach, denn sie hatten Angst. Und in dem ersten Teil von Lukas wird für den Leser deutlich, wer Jesus ist. Er beantwortet mehrfach diese Frage: Wer ist dieser? Ja, Jesus ist der Sohn Gottes, unvergleichlich mit anderen Menschen. Nachdem deutlich wurde, wer Jesus ist, spricht er von seinem Leben und Sterben und macht sich auf den Weg nach Jerusalem. Jetzt möchte ich die Verse aus Lukas 9, Verse 46 bis 50 lesen. Das ist der Abschnitt, den wir jetzt durchgehen möchten. Lukas 9, Verse 46 bis 50. Es stieg aber unter ihnen eine Überlegung auf, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Als Jesus aber die Überlegung ihres Herzens erkannte, nahm er ein Kind und stellte es neben sich und sprach zu ihnen: Wer dieses Kind aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf. Und wer mich aufnehmen wird, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wenn der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. Johannes aber antwortete und sprach: Meister, wir sahen jemand Dämonen austreiben in deinem Namen, und wir wehrten ihm, weil er dich nicht mit uns nachfolgt. Und Jesus sprach zu ihm: Wehrt nicht, denn wer nicht gegen euch ist, ist für euch. Die Jünger haben Jesus jetzt schon eine Zeit lang begleitet. Sie haben gesehen, wie groß er ist, mächtig ist. Sie haben erfahren, dass er der Sohn Gottes ist. Und dann hören sie von Jesus, dass er von den Menschen ausgeliefert werden sollte. Das haben die so im Ganzen nicht verstanden. Aber sicherlich machten sie sich darüber Gedanken, wer der Größte ist. Und es schlich sich bei ihnen ein, die Frage, wer wohl der Größte sein kann. Vielleicht meinten sie auch dadurch, Jesus zu ersetzen, sollte ihm tatsächlich etwas zuzustoßen. Aber woher kommt eigentlich der Gedanke der Größe? Damals bei den Jüngern oder auch bei uns jetzt? Der Gedanke der Größe ist ein Gefühl einer großen Zufriedenheit mit sich selbst oder einem anderen Menschen, weil man seinen Beitrag dazu geleistet hat, dass der andere der Größte ist oder seine Bestleistung erreicht hat. Der Gedanke der Größe kommt auch bei uns vor, wenn dass wir uns von Meinung anderer Menschen beeinflussen lassen. Wenn jemand eine gute Leistung erbracht hat, zum Beispiel im Sport, wird seine tolle Leistung in Medien und Zeitungen groß kommentiert. Und meistens sind wir wirklich von dieser Person begeistert oder haben großen Respekt davor. Zum Beispiel von Usain Bolt, dem schnellsten Mann der Welt, der für eine kurze Strecke die wenigste Zeit benötigt hat, sind wir begeistert. Vielleicht aber so lange, bis jemand seine Zeit unterbietet. Oder wir halten uns für den Größten, weil wir als Deutsche alles oder vieles meistern können. Aber es können auch ganz einfache Dinge im Alltag sein. An der Arbeit, wo mein Chef mich lobt. Und wenn er meine Arbeit lobt, dann denke ich, ich wäre der Größte und der fleißigste Mitarbeiter. Dass das Unternehmen ohne mich gar nicht klarkommt. Gegebenenfalls kann das Unternehmen überhaupt nicht bestehen. Aber auch in der Familie, wo ein Mitglied das andere mit seinem Leistung oder mit seinem Wissen übertrifft. Aber auch in der Gemeinde, wenn die Leute deinen Dienst loben, weil du so gut predigst oder singst oder weil du so gut betest. Das Gefühl der Größe und der Kampf, der Größte zu sein, kommt bei uns ständig vor. Bin ich der Größte oder ist jemand anders, der größer ist als ich? Wir vergleichen uns ständig mit den Mitmenschen, mit ihren Stärken und Schwächen. Wir mögen auch dieses Gefühl, wenn jemand uns lobt oder uns Anerkennung gibt. Aber das ist auch unsere sündige Natur, dass wir um unsere Größe kämpfen oder uns von anderen Menschen fürchten, die in anderen Bereichen größer sind als wir. In Epheser 5,29 lesen wir, denn niemand hat sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Das ist auch die Erbsünde, die wir von Adam und Eva geerbt haben. Sie wollten Gott gleich sein und deswegen haben sie die Frucht genommen, um zu erkennen, was gut und böse ist. Der Mensch will Gott gleich sein, damit er die Anerkennung erhält oder mindestens die gleiche Ehre erhält wie Gott. Aber Gott allein gebührt die Ehre. Gott hat auch den Menschen geschaffen, dass der Mensch Gott verherrlicht und nicht sich selbst. Doch so oft schleicht sich bei uns der Gedanke, auch bei uns Christen ein, dass wir um unsere Größe Gedanken machen, statt wir an Gottes Verherrlichung denken oder denken, wie wir daran arbeiten können. Die Verse 47 und 48. Als Jesus aber die Überlegung ihres Herzens erkannte, nahm er ein Kind und stellte es neben sich und sprach zu ihnen, wer dieses Kind aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf. Und wer mich aufnehmen wird, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. Jesus geht auf die Überlegung und Frage der Jünger ein, wie man der Größte werden kann. Er erklärt es ihnen anhand eines praktischen Beispiels. Er nimmt ein Kind, stellt es neben sich. Es wird zwar nirgendwo mitgeteilt, wie alt das Kind war, aber wahrscheinlich war es zwischen 3 bis 12 Jahre alt, da man oft damals mit 13 als Erwachsener galt. Und Jesus spricht, wer dieses Kind aufnimmt in meinem Namen, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Mit diesem Beispiel zeigt Jesus auf, dass sich wahre Größe im Dienen zeigt. Aber wieso nimmt Jesus ein Kind als praktisches Beispiel? Wieso nicht eine ältere Person, die pflegebedürftig ist und Hilfe benötigt? Ich denke, eine ältere Person hat schon sehr viele Dinge im Leben erlebt und versteht es, wenn jemand ihn betreut und viel Zeit und Anstrengung investiert. Die ältere Person hat viel Lebenserfahrung und weiß, welche Kraft man benötigt, um in andere Menschen zu investieren. Sie sind sogar dabei oft sehr dankbar, dass sie jemand unterstützt, an sie denkt und sie nicht alleine lässt. Aber bei einem Kind ist das ganz anders. Wenn man Kinder hat oder mit Kindern zu tun hat, weiß man, dass die Kinder anders sind. Die Kinder werden von der Mutter geboren und als erstes, was sie möchten, ist gestillt zu werden. Das Baby benötigt Nahrung und jemanden, der es in der Hand hält und für es sorgt. Wenn sie dann größer werden, wollen sie, dass man mit ihnen Zeit verbringt. Und dann werden sie älter und dann wollen sie, dass man ihre Wünsche erfüllt. Und auch die gleichen Dinge wie die anderen Kinder wollen sie auch haben. Ein Kind benötigt ständig Aufmerksamkeit, Liebe, Anweisung und Geduld. Man versucht zwar all diese Dinge dem Kind zu geben, mal mehr, mal weniger, doch man bekommt selten dafür ein Dankeschön, da das Kind ja noch nicht versteht, wie viel Zeit und Arbeit dahinter steckt und auf was man vielleicht als Erwachsener alles verzichten muss oder welchen Aufwand man betreiben muss. Ein Kind kann es noch nicht verstehen, da es sich noch entwickeln und Lebenserfahrung sammeln muss. Dieses Beispiel mit dem Kind macht deutlich, dass der Größte der ist, der dient, der auf seine Wünsche verzichtet und sich klein macht, der sich für den anderen interessiert, seine Bedürfnisse und Wünsche über die eigenen stellt. Also ist der, der dem anderen dient, groß. In Philipper 2, Verse 1 bis 11 finden wir ein perfektes Beispiel für die wahre Größe. Wir lesen von Jesus, wie er sich selbst klein machte, sich erniedrigte. Er, der wahre Gott ist, nahm die äußere Erscheinung eines Menschen an und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Er diente dem Menschen und tat dabei nichts aus Selbstsucht oder niedrigem Ehrgeiz. Er kam nicht, um der Größte zu sein, sondern um zu dienen. Als Jesus den Jüngern das Beispiel mit dem Kind aufzeigt, geht er aber noch weiter. Es soll nicht nur beim Dienen bleiben. Dienen soll so auch in Jesus' Namen getan werden. Aber wieso reicht es denn nicht aus, ein Kind einfach aufzunehmen oder eine großherzige Tat zu tun? Warum soll dies auch noch im Namen Jesu geschehen? Wir haben schon in der ersten Frage betrachtet, dass der Mensch von Grund auf seinen eigenen Vorteil und Ehrgeiz sucht. Wir tun gute Dinge, damit wir unser Gewissen beruhigen oder uns bestätigen lassen wollen, wie toll wir sind. Wir spenden für wohltätige Zwecke oder tun unserem Nächsten eine gute Tat, indem wir vielleicht die Tür aufhalten oder wir sagen freundlich Hallo und denken dabei, das hast du gut gemacht. Wenn ich bei uns zu Hause die Küche sauber mache, alles ordentlich mache, überall auch Staubsauge und dann mache ich die Wäsche, bereite ich vor, dass sie gewaschen wird, dass sie aufgehängt wird und dann mache ich noch Mittagessen, dann erwarte ich manchmal ein Kompliment von meiner Frau. Was für ein toller Ehemann ich sein bin, dass ich ein toller Ehemann bin, dass ich so viel geleistet und Zeit investiert habe. Aber meine Frau kommt nach Hause und sagt nur, oh, wie schön das ist, dass alles sauber ist. Und das Mittag ist auch noch gekocht. Wunderbar. Sie ist einfach nur froh, dass sie nach Hause kommt und wenig Arbeit hat. In dem Moment ist es egal, ob ich die Zeit investiert habe oder vielleicht habe ich auch den Auftrag meinen Kindern gegeben. Sie möchte einfach nur in diesem Moment genießen, dass sie weniger Arbeit hat. Es gibt manche Menschen, die keine Christen sind, die leben so vorbildlich, dass man denken könnte, dass sie keine Fehler haben. Sie ehren die Eltern, die Familie, sind auf der Arbeit ein Vorbild, sie sind fleißig, respektieren ihre Vorgesetzten, unterstützen die Kollegen und hilfsbereit sind sie auch noch. Doch wir kennen das Beispiel aus der Bibel, wo der reiche und junge Mann nachfragt, was er tun soll, um das ewige Leben zu erlangen. Er tat alle Gebote, nur all sein Reichtum wollte er nicht verlassen, um Jesus nachzufolgen. In Kolosser 3,17 steht geschrieben, und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. Oder in Epheser 5,20 sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir sollen alles im Namen Jesus tun. Aber wie kann ich etwas im Namen Jesus tun? Wenn ich auf der Arbeit bin und Aufgaben erledigen muss, dann mache ich das im Auftrag meines Vorgesetzten. Und falls mich jemand fragt, wieso ich das tue, dann nenne ich meinen Auftraggeber und dann weiß diejenige Person Bescheid, in wessen Namen ich es tue und von welcher Abteilung dieser Auftrag ausgeht. Oder auch in der Familie. Wenn die Eltern ein Kind etwas beauftragen, dass das andere Kind was erledigen soll oder sein lassen soll, dann fragt das Kind natürlich, wer hat das denn gesagt? Und wenn das andere Kind antwortet, Mama oder Papa, dann weiß das Kind, dass die Schwester oder der Bruder das im Auftrag der Eltern weitergegeben hat. Aber wie können wir im Namen Jesu handeln? Von uns aus können wir das selber nicht tun, da wir nur unsere eigene Ehre suchen. Wir sind selbstsüchtig, suchen unser Bestes und wollen nicht tun, was Gott will. Wir leben von Gott getrennt. Doch Gott hat einen Mittler gesandt, um uns sündige Menschen mit ihm zu versöhnen. In 1. Timotheus 2, Verse 5 bis 6 steht, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Jesus ist der Mittler zwischen Gott und uns Menschen. Die Bibel sagt, dass wir von Geburt an Sünder sind und auf ewig verloren gehen. Wir können nichts tun, um Gott was zu gefallen oder zu rechtfertigen. Keine noch so gute Tat bringt uns näher zu Gott, weil wir durch die Sünde versklavt und von Gott getrennt sind, weil Gott heilig ist und nicht Unreines in seine Nähe lässt, können wir Menschen ihm nicht nahen. Aber Gott liebt uns sündige Menschen so sehr, dass er seinen einzigen Sohn Jesus Christus auf die Erde sandte, der sündlos auf der Erde lebte, der den Menschen diente, Kranke heilte und schließlich sündlos für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, ein für alle Mal. Diesen hat Gott aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten gesetzt. Durch Jesus Kreuzestod hat er das Lösegeld für uns bezahlt. Und wir können Gottes Kinder werden, wenn wir unsere Sünden bekennen und das Erlösungswerk Jesu im Glauben annehmen. Erst dann können wir die Taten im Namen Jesu vollbringen. Bei den Wundern, die die Jünger taten oder mit Jesus erlebt hatten, ging es nicht darum, dass die Jünger zu den aktuellen Schlagzeilen gehörten oder die Berühmtheit der Umgebung werden sollten, sondern es ging darum, dass Gott dadurch verherrlicht wird. Deswegen sollten wir Christen auch im Namen Jesu handeln. Jesus begründet schließlich seine Aussage, denn wer der Kleinste ist, der ist groß. Das heißt, dass bei Jesus der Dienende groß ist. Dann verteile ich Abendmahl im Namen Jesu. Dann putze ich in der Gemeinde im Namen Jesu. Dann komme ich halt als Ordner eine halbe Stunde früher und begrüße die Besucher freundlich im Namen Jesu. Dann regle ich die Lautstärke der Lautsprecher in der Gemeinde ein im Namen Jesu. Dann besuche ich die Kranken aus der Gemeinde im Namen Jesu. Dann versorge ich halt die Leute nach dem Gottesdienst mit Kaffee und Tee im Namen Jesu. Dann bete ich für die einzelnen Menschen in der Gemeinde in meiner stillen Zeit im Namen Jesu. Und es gibt noch viele Dinge, wie wir in der Gemeinde dem Nächsten dienen können. Im Namen Jesus heißt, dem Nächsten zu dienen, ohne zu erwarten, dass jemand Danke sagt. Nicht zu erwarten, dass man Anerkennung erhält. Nicht zu erwarten, dass man befördert wird. Wenn ich der Größte sein möchte, muss ich meinem Nächsten dienen. In Matthäus 20, Verse 25 bis 28 steht, Jesus aber rief sie heran und sprach, ihr wisst, dass die Regenten der Nation sie beherrschen und die großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird euer Sklave sein. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Deshalb ist Jesus unser Vorbild, weil er als Mensch auf die Erde gekommen ist, um uns Menschen zu dienen und nicht bedient zu werden. Jesus ist das perfekte Beispiel. Jesus ist der Größte. Deswegen sollen wir auch Christen, so wie Jesus es tun, und den Nächsten dienen. Wenn ich meinen Nächsten aufopferungsvoll diene, wenn ich meinen Nächsten liebe, wie mich selbst, und dann kann ich das nur im Namen Jesus tun. Dann werden wir die Größten sein. Dann bin ich der Größte. Verse 49 und 50. Johannes aber antwortete und sprach, Meister, wir sahen jemand Dämonen austreiben in deinem Namen und wir wehrten ihm, weil er dir nicht mit uns nachfolgt. Und Jesus sprach zu ihm, wehrt nicht, denn wer nicht gegen euch ist, ist für euch. Hier merken wir schon das Problem. Die Jünger haben Jesu Aussage nicht gleich verstanden. Sie wollten die Größten sein und nicht die größten Diener, wie Jesus es war. Man merkt, dass Johannes die Worte auch Jesu nicht angenommen hat. Man könnte meinen, dass Johannes im Namen aller sagen wollte, Herr, wir sind doch die einzigen 12 Jünger, die Dämonen austreiben durften und haben es in deinem Namen getan. Und wir folgen dir auch nach. Der aber nicht. Wir sind doch größer als jener. Wir sind die einzigen, die das Richtige tun, da wir dir nachfolgen und an deiner Seite sind. Aber Jesus wehrt ihnen, sie mögen dieses Handeln lassen, denn wenn er nicht gegen sie ist, ist er für sie. Die Jünger haben sich mit anderen verglichen und wir haben einmal am 7.6. von Mike eine Predigt gehört, dass das Vergleichen mit anderen im Positiven oder im Negativen zu keiner christlichen Demut führt. Vielmehr sollen wir uns doch mit Jesus vergleichen. Und wenn wir uns mit Jesus vergleichen, so müssen wir uns demütigen, da Jesus keine Sünde tat, da Jesus Gott ist und da Jesus vollkommen ist. Und wenn wir uns demütigen, dann können wir die Größten sein, indem wir uns wie Jesus voll aufopfern und nicht nach Macht und Autorität streben, sondern einander dienen, so wie Jesus es tat. Worin zeigt sich denn nun echte Größe? Wir haben gehört, im Dienen. Willst du auch groß sein? Oder vielleicht sogar der Größte, so wie die Jünger? Dann hoffe ich, dass du dir Zeit nimmst und überlegst, wie du in deinem Umfeld dienen kannst. Und fange damit an. Amen.